Schwarz und Stroh, die Fußballshow. Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Abend hier heute auf Twitch und YouTube. Schön, dass ihr alle da seid. Heute wird der WM-Kader zerpflückt.
Ja, der WM-Kader und alles drum herum.
Ja, Zerpflückungsalarm habe ich gerade schon im Chat gelesen hier. Das trifft es auf jeden Fall.
Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, dass ihr alle da seid. Schönen Gruß auch an alle, die neu dazugekommen sind. Also es gibt ja auch immer noch viele, die zum ersten Mal auf Twitch gelandet sind. Wahrscheinlich und mutmaßlich dann durch uns oder schon vorher, aber dann hier bei uns. Ganz neu zumindest. Und erstmal Max, Kompliment an dich. Der Beat war sehr eingängig. Ja. Ich würde, wenn der jetzt im Hintergrund weiterlaufen lassen würde, könnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Ich bin gerade auch schon ein bisschen rausgezoomt.
Du bist kurz davor, wie bei 8 Mile, wie Eminem auf die Bühne zu gehen und so ein bisschen zu freestylen.
Ne? Nee, das, also für mich war der Beat eher so nachts. Es ist trocken draußen, Fenster ist runter im Auto.
Ja.
Aber die Straßen sind nass und ich fahre durch so eine überbeleuchtete, aber völlig leere Stadt.
Oh, auch schön.
Das war meine romantische Vorstellung gerade.
Ja. Also ja. Für alle Podcast-Hörer, die jetzt ein bisschen verwirrt sind, gibt einen neuen Beat beim Wartescreen hier im Stream. Das nur kurz erklärt.
Es gibt einen Beat. Liebe Grüße an Steini. Vielen Dank für dein Prime-Abo. Und danke auch für Eise für das Abo und für die 200 Bits, die reingekommen sind. Und ihr seid wahrscheinlich alle genauso gespannt wie wir, was heute hier passiert. Ehrlicherweise haben wir das schon mal gesagt, das ist ja unsere große Stärke, ne? Reingehen in so ein Format, gucken, was passiert und live uns treiben lassen von den Geschehnissen.
Ja. Aber die Vorbereitung dieses Streams hier heute hat uns ja schon jemand abgenommen, nämlich Julian Nagelsmann. Denn der hat ja den Kader endlich offiziell bekannt gegeben. Das heißt, seit heute wissen wir, wer denn dann nach Amerika fliegen wird mit dem DFB und da versuchen wird, für den DFB was zu reißen bei der WM. Ich würde sagen, bevor wir über den Kader sprechen, fangen wir vielleicht ein bisschen früher an.
Ja.
Weil die Problematik ist ja die, es ist ja nicht so gewesen, dass dieser WM-Kader jetzt eine große Überraschung war heute, ne?
Ja. Also man muss sagen, Julian Nagelsmann, der DFB und Sky haben nicht unbedingt Hand in Hand gearbeitet.
Nicht unbedingt, ja.
Das war tatsächlich ja alles jetzt geprägt von vor einer Woche, anderthalb Wochen erschienenen ersten, oder vor zwei Wochen, ersten Leaks. Und diese Leaks haben sich ja durchgezogen. Und ich könnte jetzt schon ausrasten. Ich bin so wütend auf dieses Ganze drumherum, wie das Ganze passiert ist. Aber ich möchte trotzdem nicht vorgreifen. Erstmal eins nach dem anderen.
Ja.
Aber ihr könnt schon mal, ihr könnt euch auf was gefasst machen.
Ja, das stimmt. Das hat auf jeden Fall Emotionen hervorgerufen, was da passiert ist. Also, um das aber zusammenzufassen, der ein oder andere hat es ja vielleicht nicht in Gänze mitbekommen. Ne? Ist ja nicht jeder, hat ja ein so völlig von Social Media zerschrotetes Gehirn wie wir und hängen jeden Tag 18 Stunden Bildschirmzeit am Endgerät. Von daher würde ich das gerne nochmal zusammenfassen. Also, dass der Kader heute bekannt gegeben wird, das war ja soweit klar und im Ablauf ist natürlich auch klar, dass die Spieler, die nominiert sind, die werden natürlich nicht erst heute Morgen angerufen von Julian Nagelsmann, sondern natürlich schon ein paar Tage eher, damit die Bescheid wissen, okay, es geht zur WM, ich kann mich freuen. Oder es geht eben nicht zur WM und ich kann mich bis zum Saisonende noch ein bisschen schwarz ärgern. Das heißt, das geschieht natürlich ein paar Tage eher. Das heißt, hier ist natürlich ein gewisses Potenzial dafür, dass Informationen durchgesteckt werden. Und das ist anscheinend in einer Bandbreite passiert, die wir, glaube ich, so noch nicht hatten. Denn seit zwei Tagen kommt quasi stündlich irgendeine Meldung rein, hauptsächlich von Sky, von Plättigol in allererster Linie, Spieler XY ist nominiert für die WM. Er wurde am Frühstückstisch informiert von Julian Nagelsmann und hat vor Freude das Handy in die Müslischale fallen lassen. So, ne? Ja. Und nächste Stunde wieder der nächste. Nach Sky-Information ist der und der nominiert. 3 Stunden später nach Sky-Information Spieler XY ist nicht nominiert, ist am Boden zerstört. Und so wurde eigentlich, ja, ich würde mal sagen, also mindestens mal 3/4 des Kaders, bevor der Tag heute überhaupt gekommen ist, wurde schon durch Leaks verraten.
Ja.
Und das ist natürlich eine Sache, die ist vielen Leuten sauer aufgestoßen, inklusive Michael Strohmeier.
Ja. Also ich finde grundsätzlich Journalismus, Gerüchte und so ein bisschen Sensationsgeilheit, ja, das gehört dazu. Das finde ich auch gut. Das, ja. Davon leben wir ja auch. Wir leben ja auch von Gerüchten, von Meinungen, von Spekulationen. So, grundlegend. Finde ich in Ordnung. Finde ich auch, gehört zum Geschäft dazu. Es ist ein Entertainment-Business. Das kann man auch ruhig so machen. Aber in dieser Form, wie das jetzt passiert ist, und ich habe ja, ich sag mal so, die Anfänge des Ganzen waren ja schon so bei, ja, ich weiß, Albert Riera hat viele Sachen nicht gut gemacht, so, aber diese Maulwurf-Geschichte oder vor 2, 3 Jahren hier Schalke 04 und so weiter, das nimmt ja dann mittlerweile Züge an, wo meiner Meinung nach, ja, es gibt ein gewisses öffentliches Interesse an der Thematik, und wenn Medien etwas oder Medienpersonen etwas herausfinden, dann hat das vielleicht auch eine Relevanz. Aber was mir mittlerweile viel zu kurz kommt, ist, dass da überhaupt mal die Verantwortung gesehen wird, was löst es eigentlich aus, wenn ich alles, was ich als Information bekomme, einfach aus eigener Klickgeilheit und aus eigenem finanziellen Interesse in die Welt gebe. Das heißt, auf der einen Seite, ja, man hat medial natürlich, man hat seine Mittel, man hat seine Wege, aber man hat auch eine Verantwortung. Und wir haben seit Monaten das Problem, dass wir stimmungstechnisch mit dem DFB und Julian Nagelsmann jetzt nicht so zu 100% zufrieden sind. Und jetzt durch diese ganzen Leaks finde ich, das hatte ich im Podcast ja auch schon gesagt, stellt man Julian Nagelsmann ist schon vor den Bus geworfen worden und es ist völlig egal, was er sagt und was er macht, weil er wird überfahren. Entweder hat er die Möglichkeit, komplett überfahren zu werden, oder er wird halt nur mit dem Unterkörper überfahren, weil er in die eine Richtung springt, oder im Oberkörper, weil er falsch rumspringt. So, aber er ist vor den Bus geworfen, weil man ihm überhaupt keine Erklärung zugelassen hat, weil schon alle Namen mutmaßlich bekannt werden. Die ganze Neuer-Baumann-Thematik, die wäre jetzt in der Pressekonferenz, wäre die rausgekommen, es hätte Diskussionen gegeben, aber es hätte auch eine Möglichkeit gegeben für Julian Nagelsmann zu sagen, ich habe das mit Baumann besprochen, der weiß Bescheid, wir sind clean. Aber es war ja so, ja, ich muss noch mit dem reden. Niemand weiß Bescheid.
Ja, okay, das ist natürlich noch mal eine ganz spezielle Situation gewesen, die mit Baumann. Die war ja jetzt noch so ein bisschen losgelöst von diesen ganzen häppchenweise Leaks, die wir in den letzten zwei Tagen.
Nee, das ist der Anfang gewesen.
Das war der Anfang davon.
Ja, und Sky hat dadurch ja für sich schon gesagt, ja, Baumann war erst der Anfang, Freunde. Und jetzt werden wir, ihr habt morgen übermorgen eure Pressekonferenz. Wisst ihr, was wir jetzt machen werden? Wir leaken jetzt einfach jede Stunde. Entschuldigung, nee, das darf ich nicht sagen, weil wir sind live. Aber wir den DFB mal so richtig in den A-Punkt-Punkt-Punkt. Und zwar, indem wir einfach rausballern. Ich meine, was sollen die machen? Die können ja, entweder liegen wir falsch oder richtig. Aber wir behaupten einfach, es ist richtig. Es wird geklickt, wir haben Reichweite. Geil, 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 geil.
So, es ist natürlich aus journalistischer Sicht, ist das ja wirklich absolut genial.
Weil nein, aus wirtschaftlicher Sicht, nicht aus journalistischer Sicht.
Jeder Leak ist ja wieder ein eigener Artikel, wieder ein eigener Social-Media-Post. Und das wird ja geklickt wie blöde, weil die Leute natürlich wissen wollen, wer da dabei ist oder nicht dabei ist. Es ist natürlich absolut genial, muss man leider sagen. Und deswegen machen sie es natürlich dann im Endeffekt auch. Aber um das jetzt mal so ein bisschen aus Fansicht zu sehen, also schreibt's gerne in den Chat, wie ihr das in den letzten 2 Tagen so wahrgenommen habt. Aber für mich hat das irgendwie echt den Vibe gekillt, ne? Also das hat für mich das bisschen Restvorfreude, was man so noch auf die WM aus deutscher Sicht hatte, hat das irgendwie gekillt, weil Also ich habe mich ehrlich gesagt darauf gefreut, jetzt am Donnerstag, okay, zack, den Kader präsentiert zu bekommen. Gut, dann habe ich die Namen alle auf einmal, so die und die sind dabei, da kann man sich drüber freuen oder drüber ärgern, das gut oder schlecht finden. Aber dieses häppchenweise Raushauen vorher schon, fand ich total ungeil.
Wenn du, also meine Theorie ist durch diese Geschichte jetzt, wenn du mit der deutschen Nationalmannschaft wirklich Erfolg haben willst, brauchst du eine positive Stimmung im Land.
Ja.
Und die kannst du nur generieren, wenn du die Presse im Sack hast. Also das wenn stimmt. du wirklich die, den Springer Verlag und Sky und diese ganzen Leute, die nur sich selber in den Vordergrund spielen wollen, wenn du die irgendwie hinter dir versammeln kannst, dass positiv berichtet wird, dass die Leute geil gemacht werden auf Fußball, auf die WM. Das passiert aber nicht, weil es sich viel besser klickt, wenn man sagt, hahaha, guck mal hier. Ne? Und jetzt schwimmt er da aber im Sportstudio.
Es kommt ja immer drauf an. Also wenn du mal 2 Jahre zurückguckst vor der EM, hatte ich schon den Eindruck, dass der Großteil der Presse da Bock drauf hatte, das geil fand, dass eine gute Heim-EM stattfindet. Und dann wurde auch kurz vorher größtenteils positiv über den DFB und Nagelsmann berichtet. Ich meine, was haben wir denn alle abgefeiert vor ja, und dann genau. auch während der EM? Ne? Und
wir sind doch auch dumm. So, ja. das, was von außen reinkommt, das spiegeln wir natürlich zurück.
Aber es gab ja auch gute Gründe dafür, das gut zu finden, was da passiert ist. Ne? Und genauso gibt es aber auch gute Gründe, das ziemlich schlecht zu finden, was die letzten Monate passiert ist mit Nagelsmann und dem DFB. Ne? Also von daher, ja, es ist irgendwo natürlich etwas, was man auch mit hervorgerufen hat, auch wenn natürlich die mediale Backpfeife heftig ist, die der DFB da kassiert hat in den letzten 2 Tagen. Weil heute, ich finde tatsächlich, was der DFB da geplant hat, die einzelnen Spieler vorzustellen, dass ja alles auf Instagram passiert. Jeder hat ja so ein eigenes kleines Vorstellungsvideo bekommen mit Kinderbildern von den Spielern und noch so eine kleine Message von Julian Nagelsmann, der bei jedem WM-Fahrer nochmal kurz gesagt hat, so, warum ist der dabei? Was gibt der uns, ne, dass der jetzt mit nominiert wurde? Fand ich richtig schön. Also, die hatten eigentlich was richtig Schönes vorbereitet.
Ja, aber das wurde halt komplett gecrashed dadurch, dass Sky gesagt hat, ja, das haben wir denen doch schon alles gesagt.
Ja, ja, genau.
Ja,
genau.
Das ist scheiße.
Das hat für mich richtig den Vibe gekillt, ne? Also, obwohl wir, vor 2 Jahren war es ja diese Aktion, dass man die einzelnen Namen dann über verschiedenste Medien hat veröffentlichen lassen, was auch eine coole Aktion war. Also DFB-seitig kann man sich da eigentlich gar nicht so viel vorwerfen. Da hat man sich eigentlich wieder eine coole Aktion überlegt. Aber ne, man wurde halt wirklich von der Journalie komplett hops genommen.
Ja, an der Nase durch den Ring geführt. Ja, ja, und dann sitzt du da als Julian Nagelsmann und denkst dir so, ja, jetzt habe ich, also PR-mäßig habe ich keine Chance. Weil wir sind darauf nicht vorbereitet.
Das stimmt, das stimmt. So, wollen wir mal, jetzt, wo wir uns schon mal ausgelassen haben über die Art und Weise,
wie das passiert ist. Jetzt wird's ja noch schlimmer, jetzt geht's ja um den Kader.
Jetzt wollen wir natürlich auch mal genau draufschauen mit euch zusammen, wen Julian Nagelsmann denn letztendlich hier nominiert hat für die WM. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Torhütern an. Also, da ist es so gewesen, dass wir Olli Baumann, Manuel Neuer und Alexander Nübel sehen, die alle 3 mitfahren. Als Zusatzinformation sei noch gesagt, Jonas Obig fliegt auch mit. Ist allerdings nicht Teil des Kaders, sondern nur als Trainingstorwart eingeplant.
Ja. Das hatte ich ja, glaube ich, im Podcast schon so gesagt, dass warum, also da kam ja dieser Leak von wegen, man nimmt 4 Torhüter mit. Oder haben wir das geschrieben? Nee, wir haben das, glaube ich, geschrieben, ne? Dass ich gesagt habe, wieso nimmt man denn 4 Torhüter mit? Warum sagt man nicht einfach, der eine ist Stuff, aber hat man Gott sei Dank gemacht.
Ja, so. hat man
gemacht. Das finde ich gut. Nimm mehrere Torhüter mit, vielleicht kannst du 4 Trainingsgruppen machen, die alle einen guten Torhüter haben, aber brauchst du nicht mitnominieren. Ist okay. Jetzt steht da Oliver Baumann ganz oben.
Ja, das hat der DFB tatsächlich auch so gemacht. Ich glaube, das ist noch so
alphabetisch, oder?
Boah, weiß ich gar nicht.
Ist bei den anderen ja auch nicht.
Nee, bei den anderen auch nicht. Es war wahrscheinlich, die Liste war schon fertig, bevor Julian Nagelsmann Manuel Neuer nochmal überredet hat. So, der wurde einfach dazwischen geschoben. Ja. Aber Nagelsmann hat ja auf der PK gesagt, Manuel Neuer ist die Nummer 1. Also das ist keine Diskussion mehr an der Stelle zu initiieren.
Ich möchte hier nicht im all meiner Rage meine Zusatzaufgabe in diesem Stream vergessen und den Chat reinholen. Habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt. Vielen Dank für eure ganzen Nachrichten und Eindrücke. Ich finde folgende Nachricht sehr witzig von Rec1 oder RecChase. Kann ich bei euch ein Praktikum machen? Meine Eltern machen Stress, dass ich endlich mal was machen soll. Ich bin 42 und cool. Da kann ich nur empfehlen, ich glaube, mit ein bisschen fußballerischer, mit ein bisschen fußballerischen Können und einer guten 1:1-Statistik schaffst du es in die Nationalmannschaft, ja. Auch noch mit 42. Ja. Denn das hat einer gemacht, über den wir später auch noch sprechen werden.
Ja. Oder, also Praktikum bei uns gerne, du kannst so Alltagsplaner von Michael Strohmeier machen. So einfach einer, der dich immer an die Hand nimmt bei allen, der alles plant,
ja, das find ich gut. Das finde ich auch gut. Unbezahlt natürlich und eine schlechte
Referenz. Unbezahlt heutzutage, ja. Selbstverständlich.
Gut. Also Homeoffice, du kannst das alles von zu Hause aus machen.
Ja, das ist alles möglich hier. Ja, genau, also das sind die Torhüter. Gut, mit Manuel Neuer war schon soweit klar. Ja, was ich daran noch mal sehr unangenehm finde, ist die Tatsache, dass Julian Nagelsmann in dieser Pressekonferenz saß und die Socken von Olli Baumann anhatte. Denn es gab da mal eine Story vor ein paar Monaten, da hatte Nagelsmann erzählt, dass Olli Baumann ihm irgendwann so lustige Socken geschenkt hat.
Also er hat nicht die Socken von Olli Baumann getragen, nein. Sondern
die von Olli Baumann geschenkten Socken hat er angezogen. Die hat er warum auch immer bei dieser Pressekonferenz angezogen und wurde dann auch noch drauf angesprochen, weil den Journalisten das aufgefallen ist. Und die haben diese Story wieder rausgeholt. Und jetzt wirkt es natürlich irgendwie so, als würde Nagelsmann Olli Baumann noch mal zusätzlich lächerlich machen damit.
Ja. Er hat sich gedacht, so rein verbal mit Füßen treten reicht nicht. Ne? Nehmen wir auch noch die Socken.
Ja, als hätte der Mann nicht schon genug gelitten. Aber er hat auch auf der PK erzählt, also als er Olli Baumann die frohe Kunde mitgeteilt hat, dass er doch nur die Nummer 2 ist, hat er gesagt, es war ein schwerer Schlag für ihn. Da hat er erstmal ein bisschen gebraucht, um das zu verdauen. Aber hat dann gesagt, okay, ich schluck's runter und fahre als Nummer 2 mit zur WM. Und da sage ich ganz ehrlich, größten Respekt an Olli Baumann, das zeigt, dass er einen guten Charakter hat, aber es hätte ihm jeder verziehen und es hätte jeder verstanden, wenn Olli Baumann in dem Moment gesagt hätte, wisst ihr was, Leute,
nee, macht einer euren nicht. Scheiß alleine. Einer hätte es nicht verstanden, Matthias Sammer. Ja, der versteht nämlich die ganze Thematik überhaupt nicht. Der ist nämlich in der Position, dass er sagt, ja, mentale Schwierigkeiten, das ist alles Quatsch. Das ist ein knallhartes Geschäft. Wenn du eine Entscheidung bekommst, dann musst du damit leben. Dann musst du die Arschbacken zusammenkneifen, auf die Zähne beißen und es aushalten. Es geht hier rein nach Leistung. Und dieses Rumgejammer über mangelnde Kommunikation, schlechte Kommunikation, das versteht Matthias Sammer nicht.
Ja. Fußball-Roboter Matthias Sammer hat keinen Platz in seinem Leben für Gefühle.
Ja, ich habe keine Gefühle hier drin.
Ja. Einsen und Nullen, so wird ein WM-Kader nominiert für Matthias Sammer.
Ja. Also,
alte Schule.
Grundlegend, den Kader komplett nach Leistung zusammenzustellen, ist der richtige Weg. Sensible Kommunikation mit Leistungsträgern ist dennoch kein Hindernis.
Ja, und vor allen Dingen nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen, das ist ja das Ding. Also sensibel sei mal dahingestellt. Natürlich muss ein Profifußballer das aushalten, wenn ein Trainer ihm sagt, pass auf, du spielst nicht, es spielt ein anderer. So, das ist ja auch eine Situation, die jeder Profifußballer in seinem Leben schon hunderte Male hatte, ne, weil die Situation natürlich immer wieder vorkommt in Mannschaften. Das ist ja klar. Aber der Weg dahin ist ja das große Problem. Und da habe ich noch mal was rausgesucht vom Sportstudio hier. Die haben noch mal die Chronik zusammengestellt, wie es dazu kam, vom Rücktritt von Manuel Neuer nach der EM 2024, dann bis zum Rücktritt vom Rücktritt, jetzt kurz vor der WM 2026. Und die Abfolge finde ich ziemlich interessant. Also das Ganze beginnt eben damit, dass im August 2024 Neuer offiziell zurückgetreten ist. Kurz darauf wurde Marc-André Ter Stegen offiziell die Nummer 1. Wenige Tage, nachdem er offiziell die Nummer 1 wurde, hat er sich schwer verletzt, sodass er nicht spielen konnte. Daraufhin ist dann Olli Baumann in den Länderspielen danach die Nummer 1 geworden, ne, hat dann gespielt. Ter Stegen hätte ein Jahr später dann eigentlich zurückkehren sollen im Sommer 2025, hat sich aber wieder schwer verletzt, sodass auch das wieder ins Wasser gefallen ist. Baumann ist dann die Nummer 1 geblieben, hat die komplette WM-Quali als Nummer 1 gespielt. Ne, das muss man vielleicht auch immer noch mal betrachten. Der Mann hat ja erst, also der hat ja mitgeholfen, sich für diese WM zu qualifizieren. Ne? Also er ist ja sowas von Teil der Mannschaft. Dann finde ich sehr interessant die letzten drei Daten hier noch. 11. Februar 26. Neuer schließt eine Rückkehr definitiv aus. Ne, und das hat er noch ein paar Mal danach wiederholt. Am 29. März 26 sagt Nagelsmann öffentlich, Baumann ist die Nummer 1, auch für die WM. Mhm. Und am 21. Mai 2026 ist klar, Manuel Neuer fährt als Nummer 1 zur WM. Und das zeigt, finde ich, dann nochmal sehr schön veranschaulicht, wie katastrophal die ganze Kommunikation und die Entscheidungsfindung von Julian Nagelsmann in der Causa war.
Ja, und das ist auch der Punkt, mit dem er sich, also wo er sich halt auch mit der Kritik auseinandersetzen muss, dass er so kommuniziert hat, weil innerhalb von 2,5 Monaten eine 180-Grad-Wendung zu machen oder wie manche Leute sagen, eine 360-Grad-Wendung, was ich mal witzig finde, weil dann ist man ja wieder an der gleichen Stelle. Das ist einfach auch schwierig nachvollziehbar. Und ich lese hier gerade von Marco den Punkt, dass Nagelsmann auf der PK meinte, er hätte es Baumann früher gesagt, aber ja, wenn sich Neuer dann verletzt hätte, dann wäre das Vertrauen beschädigt. Im Gegensatz zu jetzt. Jetzt denkt er sich, ja, nee, das ist voll nachvollziehbar, dass jetzt, wo Neuer fit ist, du mir einen Monat vor dem Turnier sagst, dass im Gegensatz zu dem, was du mir 2 Jahre lang gesagt hast, das nicht mehr gilt.
Ja, das ist Quatsch. Da versucht er sich im Nachhinein rauszureden und das finde ich auch unprofessionell, muss ich sagen. Ja. Schelmo schreibt dir noch im Chat, Neuer hat sich einfach 2 Jahre Erholungsurlaub von der Nationalmannschaft genommen. Ja, ja, rückblickend kann man es wirklich so betrachten. Ne? Neuer einfach gesagt, komm, wisst ihr was, wann ist das nächste Turnier? Ach komm, frag mich kurz vorher nochmal.
Er hat einfach den Schweinsteiger gemeistert. Er hat einfach nicht mehr gesagt, ja, ich bin jetzt jedes Mal verletzt, wenn irgendwelche Spiele sind, sondern er hat sich gedacht, ich trete zurück und 2 Monate vorher lass ich mal bei irgendeinem Gespräch sowas fallen wie, ja, wenn du mich noch mal fragst. Ja, USA ist schon. Ja. Vielleicht so nach dem Motto so, ja, wenn so ein Olli Baumann sich mal verletzen soll, also wenn du gar keinen hast. Ja. Ach so, du würdest. Ja, gut, aber ich bin ja zurückgetreten. Würde das denn noch gehen, Julian? Also wenn für euch das okay ist, ich meine, ich schlag mich jetzt nicht drum, aber
ja, so ungefähr muss es ja abgelaufen sein, ne? Sonst würde das ja nicht zustande kommen. Also, das ist die ganze Causa der Torhüter. Julian Nagelsmann hat jetzt nur noch eine Aufgabe, was das angeht, irgendwie wieder stückchenweise Vertrauen zurückzugewinnen, wenn er denn eine halbwegs erfolgreiche WM spielen möchte mit diesem Kader.
Imagine, im ersten Spiel patzt Manuel Neuer.
Ja. Das wäre heftig. Oder diese Wadenverletzung ist jetzt doch schlimmer. Und er musste Olli Baumann zurückgekrochen kommen und sagen, hallo, ist doch die Nummer 1.
Sehr lustiger Post übrigens vom Postillon, der so eine Meldung abgesetzt hat nach dem Motto, Olli Baumann schenkt Manuel Neuer einen kurzfristigen Skiurlaub. Nach dem Motto, das hat er sich verdient nach der Saison.
Ja, auch nicht schlecht. Ja, also allein die Torhüterposition hat schon so viel Sprengkraft in diesem Kader, dass ich gespannt bin, was wir noch über die anderen Positionen sagen. So, ich würde mal sagen, wir gehen rein in die Defensive, also die Abwehr.
Hier wird noch gefragt, ob Nübel für uns als Nummer 3 eigentlich in Ordnung ist.
Gute Frage, für mich nicht. Also für mich wäre die Nummer 3 Urbig oder Artubolu gewesen. Ich das sinnvoller gefunden hätte, wenn man da einen jungen Torhüter aus der Riege, die sehr wahrscheinlich ja dann übernehmen wird nach der WM, und Urbig und Artubolu werden die beiden sein, die sich um die Nummer 1 dann battlen, hätte ich sinnvoll gefunden, dann auch einen davon offiziell mitzunehmen und nicht nur Urbig inoffiziell.
Ja. Artubolu immerhin im Europa-League-Finale gestanden, ne?
Ja, nicht so schlecht, der Mann, aber der wird ja konsequent ignoriert von Nagelsmann.
Ja. Ja, also finde auch, Alex Nübel, okay, war immer ein Perspektiv-Torhüter und wäre auch eine gute Nummer 3 gewesen hinter Baumann und Artubolu zum Beispiel oder hinter Baumann und Urbig, wenn einer von Urbig oder Artubolu nicht dabei gewesen wäre. Aber gut.
Der dritte Torhüter ist aber auch völlig egal für eine WM. Außer es ist eben ein Talent, wo man sagt, okay, lass den schon mal ein bisschen Turnierluft schnuppern, dabei sein im Kader. Ne, den wollen wir bei den nächsten Turnieren damit dabei haben, damit er Erfahrung sammelt. Und ey, sind wir mal ehrlich, Nübel wird nicht über eine Nummer 3 hinauskommen beim DFB, wenn überhaupt. Also ne, Urbig und Artubolu aber schon. Okay,
den Herrn Nübel, den hält er sich warm.
Genau. Kommen wir mal auf die Abwehr. Also gehen wir mal von oben durch den Kader. Also Nathaniel Brown ist dabei von Eintracht Frankfurt. Absolut nachvollziehbar, dass der mit dabei ist. Kimmich ist klar, Raum war genauso klar, also die Linksverteidigerposition ist doppelt besetzt hier in dem Fall, Kimmich als Rechtsverteidiger. Dann haben wir die Innenverteidiger mit Schlotterbeck, völlig klar, Waldemar Anton, war auch klar, dass der dabei ist. Antonio Rüdiger ist dabei. Hätte ich ja nicht so gerne dabei gehabt, aber bei Julian Nagelsmann ist er noch, hat er noch einen Stein im Brett. Ja.
Da geht es dann halt auch wahrscheinlich Einschüchterung des entweder des Gegners oder auch innerhalb des Teams. Ja, wir hatten das Thema ja, ich hatte ja auch gesagt, ich finde es eigentlich ganz gut, dass er dabei ist. Danach gab es noch mal zwei Situationen im Spiel beziehungsweise im Training, wo er sich wirklich wie die Axt im Wald verhalten hat. Und
das haben bei Real aber viele in den letzten Jahren. Da war er nicht alleine.
Vielleicht war das ja auch das Argument.
Er hat sich da treiben lassen in seinem Verein.
Ja. Streitbar und Bissek wird hier noch ins Spiel gebracht. Er hätte es auch verdient gehabt. Und da muss ich sagen, statt Rüdiger, glaube ich, wäre das keine schlechte Idee gewesen.
Stimmt, ja. Also ich habe, wir gehen einmal den Kader durch. Ich habe danach noch so die größten Personalien von denen, die es jetzt nicht geschafft haben. Okay. Die können wir ja danach dann einmal durchgehen.
Alles klar,
ob wir die gerne dabei gehabt hätten, um die Struktur so ein bisschen zu wahren hier. Neben Rüdiger haben wir noch Tah dabei, klar. Das war keine Überraschung. Und Malik Chau hat es reingeschafft in den Kader. Findest du gut?
Als, natürlich, als Schalker, als Ehemaliger, finde ich das sehr gut.
Finde das gut. Finde ich auch gut. Spielt eine gute Saison bei Newcastle. Ja. Hat er sich auf jeden Fall verdient. So, ich möchte dich eine Sache fragen hier. Guck dir die Abwehr an. Wie viele Rechtsverteidiger sind davon dabei?
Ich zähle ein.
Hauptberufliche.
Hauptberuflich zähle ich null.
Ist das nicht ein bisschen komisch?
Ja.
Möchte ich jetzt nochmal einwerfen. Also ich habe mir den Kader angeguckt und mir gedacht so, okay, hier sind hauptberufliche Rechtsverteidiger. Ja. Null.
Spiel mit Viererkette. Rechter Innenverteidiger, Innenverteidiger, linker Innenverteidiger und linker Verteidiger.
Ja, so ungefähr. Naja gut, okay, 2014 sind wir mit vier Innenverteidigern in der Viererkette Weltmeister geworden. Ging auch irgendwie.
Benedikt Höwedes, never forget.
Ja, aber frage mich tatsächlich, wer der Backup für Kimmich sein soll. Ist das Malik Chau? Also, ich weiß, dass der bei Newcastle, glaube ich, auch teilweise mal Außenverteidiger gespielt hat. Ich glaube, bei Schalke hat das auch mal gespielt.
Sie werden umgeschult werden. Er wird seine Innenverteidiger als Außenverteidiger umschulen.
Irgendeine arme Sau aus der Innenverteidigung muss dann aushelfen,
machen.
Falls Kimmich mal nicht spielen sollte.
Ja, irgendeiner von den armen Leuten muss Meter machen.
Aber komisch, oder? Schreibt's gerne mal in den Chat, ob ihr da vielleicht ähnliche Gedanken hattet bei dem Kader. Ja, ich lese gerade von Saschmann 3011, Dreierkette, Leveling rechts. Also das glaube ich nicht. Also Julian Nagelsmann wird nicht mit einer Dreierkette spielen bei der WM. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der jetzt plötzlich die Formation umstellt. Also das wird ein 4-2-3-1 werden. Also es wäre möglich, also ich sehe den Punkt, das könnte man spielen, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Naja, oder? Aber wenn du halt sieben Innenverteidiger sechs Innenverteidiger, einen Außenverteidiger und einen ehemaligen defensiven Mittelfeldspieler in die Defensive packst, dann bietet sich eine Dreierkette als Gedankenspiel schon an.
Ja, klar, aber also ich kann es mir nicht vorstellen, dass der das macht, also weil das müsste er ja einüben mit dieser Mannschaft und dafür fehlt ihm, denke ich, die Zeit vor der WM. Okay, so viel zur Abwehr. Gucken wir auf Mittelfeld und Angriff. Also, dabei sind Alexander Pavlovic, klar, wussten wir, dass das so kommen wird. Die große Stütze im defensiven Mittelfeld, auch in jungen Jahren schon. Dann ist Pascal Groß dabei.
Auch so, aus dem Nichts?
Das ist einer der Lieblinge von Nagelsmann, oder?
Ja. Ich meine, stabil auch, wenn er gespielt hat, aber jetzt auch nicht herausragend. Vielleicht ist das
sehr erfahren.
Vielleicht ist das einer dieser Stimmungsspieler, die Nagelsmann halt nominiert, wo er sagt, er braucht halt auch Leute, wo er weiß, das sind die richtigen Typ Menschen, nicht nur Typ Spieler, sondern Typ Menschen, die er im Kader braucht, um einen Lagerkoller zu verhindern.
Vielleicht sieht er da etwas, was wir von außen nicht sehen, dass der Mannschaft etwas gibt. Ich glaube, bei ihm ist es tatsächlich eher die Erfahrung auf dem Platz. Er bringt eine extreme Ballsicherheit mit. Dafür habe ich ihn beim BVB auch immer sehr geliebt. Und in England lieben sie ihn dafür noch mehr. Bei Brighton hat er ja den Großteil der Spiele auch wieder gemacht, seitdem er da im Winter wieder hingewechselt ist. Wahrscheinlich ist es irgendwie da die Erfahrung, die er dabei haben möchte. Ich verstehe es aber nicht. Also
Vielleicht spielt er auch Außenverteidiger.
Ja, das kann sein. Hat beim BVB ja, glaube ich, tatsächlich mal Rechtsverteidiger gespielt.
Ja, das wäre dann das Backup von Joshua Kimmich.
Ja, genau. So, dann ist Angelo Stiller dabei. Das finde ich sehr gut. Mhm. Hat es auch in meinen Kader damals reingeschafft, obwohl der ja vor der WM eigentlich nicht dabei gewesen wäre. Der war ja nur nachnominiert für die letzten Spiele vor der Nominierung. Gut, dass er es dann doch noch reingeschafft hat.
Ja, er war Wackelkandidat auf jeden Fall, laut dem, laut wem auch immer.
Der am wenigsten wackelige Kandidat war Leon Goretzka.
Ja, absolut. Ich meine, hey, viel Erfahrung bei Bayern München gesammelt, viel Nationalmannschaftserfahrung. Der weiß einfach, wie Nationalmannschaft funktioniert. Hat am Ende ja auch die Schale hochgehoben. Also Leon Goretzka, der ist nicht wegzudenken.
Nee, aus der Nationalmannschaft. Der ist einfach immer da. So, dann haben wir Jamie Leveling. Das ist eine Entscheidung für Leveling und ich glaube gegen Elmala und Schade gewesen. Was ich nachvollziehbar finde, also ich finde es gut, dass Leveling dabei ist. Ich hätte dafür eher Sané rausgelassen und dafür Schade oder Elmala mitgenommen. Aber Leveling hat sich festgespielt in der Nationalmannschaft, auch beim VfB wichtig. Finde ich gut, dass er dabei ist.
Finde ich aber auch so ein Spieler, der sehr unterm Radar funktioniert. Ne? Also das ist jetzt, ich finde, das ist nicht immer der Erste, an den ich denke, wenn es um die Nationalmannschaft geht.
Nee, das stimmt. Aber gerade beim VfB
verdient auf jeden Fall.
Aber genau, gerade halt beim VfB auch sehr wichtig geworden.
Es ist kein Undav, kein Demirovic, kein Stiller, kein Chris Führig.
Ja, das stimmt. Ne? Wenn man an den VfB denkt, werden eher immer diese Namen erstmal genannt und dann kommt irgendwann Leveling. Aber sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Bringt auch eine große Schnelligkeit mit. Ich glaube, das ist auch eine der Stärken, die Nagelsmann da dabei haben wollte. Ja. So, Musiala ist klar, brauchen wir nicht drüber sprechen. Dann eine der großen Überraschungen, Nadim Amiri.
Hat eine Top-Saison gespielt bei Mainz, ist sicherlich dann auch nach dem Trainerwechsel mitverantwortlich für die Leistungssteigerung die Punktesteigerung der Mainzer. Ich finde, wenn das jetzt ein Kader wäre für so die letzten drei Freundschaftsspiele vor der WM, dann würde ich sagen, ey, super, dass der die Chance bekommt. Lass den das mal ein bisschen machen. Lass mal gucken, wie der da funktioniert. Und ihm damit dann halt eine Chance geben. Das finde ich gut. Für ein WM finde ich mutig.
Habe ich im ersten Moment auch gedacht, habe aber dann nochmal drüber nachgedacht, was kann Amiri einer Mannschaft geben? Ich glaube, er hat so ein paar Spezialfähigkeiten, die Nagelsmann da gerne hat. Vor allem Standardsituationen. Der ist sehr, sehr stark am ruhenden Ball. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Komponente, wenn du den die letzten 20 Minuten bringst und der hat da vielleicht ein, zwei Freistöße oder zwei, drei Ecken nur, die der so gut reinbringt, die dann gefährlich werden, hat sich das vielleicht schon gelohnt. Also ich glaube, bei Amiri ist es so ein Spezialistending.
Ja, und halt auch der einfach die Wertschätzung seiner Leistung in den letzten Monaten. Die konstant einfach, weil egal Konstanz, wie schlecht Mainz auch war. Ne?
Also genau, die Konstanz ist es eher. Ne? Der hat durchgespielt, der hat fast immer gut gespielt, auch wenn es nur bei Mainz ist, bringt ein paar Spezialistenfähigkeiten mit. So mit zwei, drei Minuten drüber nachdenken, finde ich es nachvollziehbar.
Ja.
Dann haben wir Maximilian Bayer dabei.
Finde ich tatsächlich auch nachvollziehbar.
Auch einer der Kandidaten, die dann wahrscheinlich dafür gesorgt haben, dass Adeyemi nicht dabei sind, Elmala nicht dabei sind, also Schnelligkeit von den Außen bringen.
Hat aber also auf jeden Fall seine Leistung etwas stabilisiert und hat, glaube ich, auch ziemlich viele Scorer-Punkte diese Saison geholt für den BVB.
20 Scorer. Das ist eine Menge. 10 Tore, 10 Vorlagen.
Das ist schon extrem gut für seine Position.
Ich glaube, Nagelsmann hat es auch auf der PK begründet. Da war nämlich die Entscheidung, ob Elmala oder ob Bayer, weil die ähnlich sind, ne, große Schnelligkeit mitbringen, technisch gut sind. Da hat er gesagt, die Heatmap von Elmala ist zu defensiv und Bayer steht eher weiter vorne beim BVB, die ja ein offensiveres Spiel spielen, als es der FC tut. Ja, deswegen sieht er Bayer geeigneter.
Das ist doch eine Schwachsinnsbegründung, oder?
Die Begründung ist ja deswegen, der FC steht normalerweise defensiver. Das heißt, Elmala hat mehr Platz vor sich. Ne? Der startet aus einer tieferen Position heraus, weil der FC natürlich naturgemäß tiefer steht, als es die deutsche Nationalmannschaft in den Spielen machen wird, weil Deutschland muss natürlich das Spiel machen gegen die meisten bei der WM. Ne? Und da aber hast nicht du dann gegen natürlich.
Alle, ne?
ja, aber gegen die allermeisten. Also jetzt mal die Top-Nationen ausgeklammert. Aber da ist es Bayer einfach gewohnter, weiter oder höher zu stehen und aus weniger Platz mehr zu machen. Ne? El Mahler ist eine andere Situation aus dem Spiel heraus gewohnt. Das ist so seine Begründung gewesen. Kann ich taktisch aber einigermaßen nachvollziehen.
Aber dann ist doch El Mahler eigentlich ein super Spieler, um entweder, wenn man eine knappe Führung hat, sich hinten reinstellt, dann auf Konter zu spielen. Oder wenn man, weil, also ich weiß nicht, wie die Turnierplanung ist, aber dass man mal auf eine große und starke Mannschaft trifft, das ist ja schon Plan des Ganzen, weil man will ja weit kommen. Ne? Ja. Also wenn du sagst, naja, wir wollen ja eh nur gegen schwache Mannschaften spielen, dann plant man offensichtlich im Achtelfinale auszuscheiden. Wenn man aber wirklich, also wenn man sagt, ja, wir stehen immer hoch, wir gehen immer nach vorne, okay, aber das wird halt nicht gegen alle Mannschaften funktionieren. Und das mit der Heatmap, aber das finde ich, du kannst doch nicht zwei Spieler bei unterschiedlichen Vereinen mit unterschiedlichen taktischen Ausrichtungen anhand der Heatmap vergleichen und sagen, ja, El Mahler startet halt immer ein bisschen weiter vorne, weil Köln tiefer steht. Ja, aber das sagt doch nichts darüber aus, ob er das nicht auch anders könnte.
Das ist ein guter Punkt auf jeden Fall, ja, genau. Na gut, Nagelsmann sagt dann, okay, Bayer ist es eher gewohnt, ne, aus einer Position zu starten, die dem DFB ähnlich ist von der Spielanlage her. Deswegen nimmt er dann den lieber mit, weil der mehr Erfahrung damit hat. Aber natürlich, es ist El Mahler auch zuzutrauen, das in einem anderen System zu spielen. Ich meine, der bringt ja alle Fähigkeiten eigentlich mit dafür. Ich finde es alles in allem schade, dass El Mahler nicht dabei ist, weil er hätte auch noch mal so eine Unbekümmertheit reingebracht, auch noch mal so was Positives. Die Fans hätten ihn gerne gesehen. Eigentlich schade,
dass er nicht dabei ist. Ja, vor allen Dingen unter Berücksichtigung, dass er ja schon als Mitfahrer geleakt wurde.
Boah, das ist richtig bitter, ne? Das war, glaube ich, der einzige, bei dem Sky falsch lag, ne? Bei El Mahler. Da wurde nämlich gesagt, der ist nominiert und der war überhaupt nicht nominiert. Da frage ich mich auch, wer hat denn diese Information dann so falsch durchgesteckt?
Ja, aber
wollte ein Berater Plättigol verarschen, oder?
Aber guck mal, das ist doch genau das, was auch Nagelsmann im Sportstudio gesagt hat. Journalisten können es einfach behaupten und wenn es nicht stimmt, ja, dann ist es halt falsch, dann ist es halt für einen Tag peinlich, aber alles andere kann man einfach raushauen, dann ist man der große Zampano und Julian Nagelsmann ist in Not.
Ja, 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 klar, es gibt keine Fallhöhe dann in dem Moment.
Kölner Stadtanzeiger.
Okay, war gar nicht Sky.
Weiß
ja, gut, okay.
Ich weiß nicht, ob die da waren.
Die sind aber ja dann hervorragend informiert, offensichtlich, ja,
über den haben, FC. Die haben dann offensichtlich genau das gemacht, einfach mal ins Blaue reingeschossen.
Ja, ja. So, dann haben wir Lennart Karl, also zumindest der andere große Newcomer in dieser Saison, der ist dabei. Ich glaube, das war auch ja, zweifellos eigentlich jetzt am Ende, ne?
Ja, muss dabei sein. Ja. Am Ende ein bisschen verletzungsgeplagt bzw. angeschlagen. Hatte ich ja auch schon mal.
Aber hat ja noch ein bisschen Zeit.
Genau, ja, zwischendurch habe ich ja auch gesagt, so überspiel den Jungen nicht, aber den jetzt schon mal ein bisschen Turnierluft schnuppern lassen, absolut absolut richtig.
Er hat sich selber geschont, indem er sich verletzt hat und dann erstmal Pause hatte.
Ja.
Gut. Felix Metscher, völlig klar, absolut, dass der dabei ist.
Der Regisseur im Dortmunder Mittelfeld, der Motor.
Vielleicht sogar Startelf-Kandidat. Werden wir gleich noch drüber sprechen, denn wir werden am Ende auch mal eine mögliche Startelf des DFB fürs erste Spiel aufstellen. Ne? Wen wir denn da erwarten, wen Julian Nagelsmann ins Rennen schickt. So, dann sind wir bei Florian Wirtz, brauchen wir nicht drüber sprechen, völlig klar. Dann sind wir bei Leroy Sané. Leroy Assis Sané, an dem sich natürlich naturgemäß die Geister scheiden.
Scheiden sich die Geister da?
Ja, zumindest Julian Nagelsmann und die Fans. Also das sind zwei konträre Meinungen zu Leroy Sané. Und Nagelsmann sieht ihn weiter dabei. Er hat aber direkt auf der PK gesagt, er sieht ihn in der Herausfordererrolle. Das heißt, für einen möglichen Startelf-Einsatz scheint der Mann nicht eingeplant zu sein.
Aber da gibt es doch wirklich genug andere Herausforderer. Da ist doch ein Said El Mahler, ist doch ein wirklicher Herausforderer. Also wirklich einer, der wahrscheinlich die Hütte anzünden wird, damit er die Chance hat zu spielen.
Und ich sehe jetzt schon den lustlosen Leroy Sané mit herunterhängenden Schultern von der Bank zum vierten offiziellen Trotten. Ja, ich komme jetzt rein für die letzten 15 Minuten. Die ersten zwei Dribblings gehen komplett schief. Danach noch hängendere Schultern. Danach nur noch drei Ballkontakte.
Also wir haben zwei Sachen vorlesen. Erstmal Polisa, herzlichen Glückwunsch zum erneut geschenkt bekommenen Abo von FAMF. Da auch danke an FAMF fürs 31 Monate laufende Prime-Abo. Polisa schreibt, Sané in 6 Monaten, eine Torbeteiligung der türkischen Liga. El Mala mit Traumtor letztes Wochenende. Ganz klar Sané mitnehmen. Ja, ja. Und Schelmo schreibt, war bestimmt knapp, ob Sané oder Draxler nominiert werden. Die auch sehr witzig. ich verstehe es nicht. Ich verstehe diese Obsession von Julian Nagelsmann. Also Leon Goretzka ist ja schon so ein Kandidat, wo man sagt, okay, reicht langsam. So, es reicht. Ja. Muss das sein? Aber gut, er ist wenigstens immer noch Spieler beim FCB und hat auch in der Rückrunde seine Leistung und seine Einsatzzeiten gehabt. Sané spielt in der türkischen Liga kaum eine nennenswerte Rolle.
Ja, das stimmt.
Ich sehe ihn auch als Herausforderer. Er fordert gerade offensichtlich sein Glück heraus, denn er ist wieder nominiert worden.
Ja, es ist irre. Ne? Also ich kann es auch nicht nachvollziehen, wie man an diesem Mann so festhängen kann. Also was Nagelsmann da immer in dem sieht.
Schelmo schreibt, Said, hast du dich selbst auf den Rücken tätowiert? Nee? Ja gut, dann nehme ich Sané mit.
Ja, das scheint sein. Ja gut, deswegen ist David Raum auch immer dabei, ne? Ja. Weil Julian Nagelsmann einfach Tattoos liebt. Nee, da gibt es übrigens eine kleine Story zwischen David Raum und Julian Nagelsmann. Die haben sich gegenseitig versprochen, dass sie bei einem Titelgewinn sich beide ein WM-Pokal-Trikot machen, Tattoo machen.
Ja gut, David Raum sieht einfach aus wie jeder Tisch an einer beliebigen Uni. So.
Eher an der Hauptschule.
Oder an der aber auch an der Uni. der Mann ist einfach eine Leinwand.
Ja, das stimmt. So, drei Namen haben wir noch. Kai Havertz ist dabei. War völlig klar, müssen wir nicht drüber sprechen. Dennis Undaf ist dabei, den Julian Nagelsmann ja eigentlich hasst.
der ihn innig hasst.
Ja. Heiß also, und innig hasst. Ja gut, aber sportlich führte natürlich kein Weg dran
vorbei. Alleine über die Scorer, da brauchen wir auch die Heatmap nicht.
Nee, das ist richtig. So, und der letzte im Bunde ist der Mann, dessen Trikot ich hier heute trage.
Ja.
Nick Woltemade, auch klar. Ja. Der hat letztens mal wieder für Newcastle getroffen vor ein paar Tagen.
Ja.
Also seit 6 Monaten wieder. Gute Form, die er mitbringt.
Gut, da kann er sich ja einreihen mit zu Sané. Nick Woltemade als Neuner, als einziger echter Stürmer.
Ja gut, also Kai Havertz und Dennis Undaf sind, denke ich, auch für die Neuner-Position vorne vorgesehen. Da ist ja eher die Frage, ob Woltemade nicht auch für die Zehner-Position vielleicht sogar vorgesehen ist. Also zumindest beides spielen kann.
Kai Havertz sehe ich tatsächlich auch eher so als Wandstürmer und weniger als Vollstrecker.
Ja, und, aber wer vollstreckt dann, wenn Havertz
spielt? Genau, das wäre jetzt genau mein Thema. Gut, Dennis Undaf, den sehe ich auch eher so als Wühler. Also wir haben einen Wandspieler, einen Wühler und einen nicht in der Form sich befindenden Vollstrecker vorne drin. Ja. Toi, toi, toi.
Ja, das ist der Kader soweit. Ich würde sagen, wir werfen noch mal einen gesonderten Blick auf die nicht nominiert wurden. Da können wir ja dann auch noch mal kurz diskutieren, ob wir die lieber dabei gehabt hätten oder nicht. Also, wir haben einmal Said Elmala, haben wir jetzt schon häufiger drüber gesprochen. Den hätten wir gerne dabei gesehen, gerne für Sané, oder? Das können wir festhalten.
Ja, das können wir so festhalten. Als Herausforderer. Ja.
Genau. So, Maxi Mittelstädt hat es nicht geschafft in den Kader. Da hat er wohl den Kürzeren gezogen gegenüber Nathaniel Brown.
Ja.
Findest du das gut?
Finde ich tatsächlich in Ordnung.
Ja, finde ich auch. Brown hat die größere Zukunft auch. Ne? Ja.
Auch ein großer Herausforderer.
Ja, aber der wurde auch überschwänglich gelobt von Julian Nagelsmann auf der PK, sieht in ihm ganz, ganz viel, da bin ich auch dabei. Der wird jetzt vor allen Dingen, wird er jetzt mal den nächsten Schritt machen. Die Bayern sind angeblich sogar interessiert jetzt im Sommer an ihm, viele andere europäische Topclubs auch. Wenn der da den Schritt macht und sich bei einem ganz großen Club noch durchsetzt, dann haben wir zumindest mal wieder eine feste Größe als Linksverteidiger. So, dann ist die Position dann wenigstens endlich mal wieder ordentlich besetzt.
Aber also theoretisch hätte er sich ja auch gegen David Raum durchsetzen können, ne?
Das stimmt. Ja.
Ja,
aber Maxi Mittelstädt, er macht es solide bis gut beim VfB. Aber ich sehe eigentlich David Raum auch ein bisschen stärker. Der hat auch noch eine große Stärke, was Standards angeht. Vielleicht auch nochmal ein Punkt gewesen. Hat defensiv vielleicht mehr. Als Maxi Mittelstädt. Ja. Vielleicht waren das so eher die Parameter. Also ich kann es nachvollziehen, dass am Ende Raum und Brown geworden
sind. Ich mag eigentlich mag ich es, wenn Maxi Mittelstädt, also ich mag Maxi Mittelstädt spielen sehen, sagen wir es mal so. Deswegen finde ich es schade, aber trotzdem nicht nachvollziehbar.
Ja. Karim Adeyemi, nicht geschafft in den Kader.
Ja, denke mal auch.
Ja, ja, völlig außer Form und ich glaube, da gab es keine große Diskussion bei Nagelsmann, ob er dabei ist.
Ganz ehrlich, ist für mich die gleiche Kategorie wie Leroy Sané mit einem kleinen Abstrich. Wenn der in Form ist und wenn der funktioniert, dann ist der Weltklasse nicht zu halten und dann braucht man den auch. Er ist aber zu inkonstant. Ich finde ihn trotzdem immer noch, sehe ich ihn vor Sané.
Ja. Ja gut, er bringt ein bisschen was anderes noch mit. Ne? Also er hat noch mehr Schnelligkeit. Gut, Sané ist auch ein Linksfuß, vielleicht auch nochmal ein Thema. Aber ja, es ist völlig nachvollziehbar,
dass er nicht dabei ist, weil er völlig außer Form ist. Also wenn wir dieses Jahr nehmen,
ja,
ist er völlig eigentlich außer Form. Für mich, ist er völlig außer Form, aber er ist einer, der vor Sané steht. Ja,
so, jetzt noch einer, der von deinem Lieblingstrainer kaputt gemacht wurde, Johnny Burkhardt.
Ja, der aber sich auch respektlos genug verhalten hat, damit ich sagen kann, charakterlich vielleicht nicht für die Nationalelf geeignet.
Ja, also Johnny Burkhardt nicht reingeschafft. Gut, wenn jetzt Havertz, Undav und Woltemade da vorne für die drei Positionen dann irgendwo bestimmt sind, nachvollziehbar, dass Burkhardt nicht reingeschafft
hat. Zu lange verletzt auch, ne? Ja. Also muss man auch dazu sagen, er hat kaum gespielt. Es ist nicht bei allen ein Argument, aber für mich.
Das stimmt. Tom Bischof hat es nicht reingeschafft. Da hat Nagelsmann auf der PK gesagt, war sehr, sehr knapp. Es wurde lange überlegt.
War wahrscheinlich Nadim Amiri derjenige, der ihn rausgekickt hat. Tom Bischof finde ich eigentlich einen, den du mitnehmen musst.
Ja.
Weil er bis auf Torhüter, und da bin ich mir nicht mal sicher, alles spielen kann. Also ich mag auch Tom Bischof wirklich so vom Spielertypen her. Und deswegen weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung war.
Ja, guter Punkt, sehe ich auch noch mal gerade im Chat. Hätte ich jetzt auch eingeworfen, könnte tatsächlich auch Außenverteidiger gespielt. Ne? Also wäre auch einer gewesen, den man als Backup für eventuell Rechtsverteidiger noch hätte mit einplanen können. Die Flexibilität von Bischof wäre für mich eigentlich ein No-Brainer in dem
Fall. Für groß geopfert, wird hier gesagt.
Ja, kann auch sein.
Das kann natürlich sein, dass da die Erfahrung vorne war.
Ja. Ich glaube tatsächlich aber eher, dass der nächste für groß geopfert wurde, nämlich Anton Stach.
Ja. Also.
Die geilen PowerPoint, Photoshop-Edits, die er auf Instagram raushaut, haben Julian Nagelsmann nicht abschließend überzeugt.
Ja, eigentlich ein ziemlich kompletter Mittelfeldspieler, hat auch einen sehr, sehr gefährlichen Schuss aus der Distanz. Finde ich. Ja, gut, wen willst du dann draußen lassen? Das ist so ein bisschen die Frage.
Hatte sich aber noch vor kurzem verletzt. Vielleicht war das auch noch mal ein Thema, weil man nicht genau weiß, wie lange der jetzt noch ausfällt.
Aber ich würde mal sagen,
ein Grund.
Nächstes Turnier ohne Goretzka und ohne Groß hast du auf jeden Fall Bischof und Stach dabei.
Ja, wenn Stach vielleicht noch mal einen Schritt zu einem größeren Club macht, ne? Also Leeds United, okay, Premier League, aber wenn der vielleicht noch mal bei einem Team unterkommt, was regelmäßig europäisch spielt.
Ja.
Wäre nochmal ein wichtiger Schritt für ihn vielleicht. Chris Führig, nicht dabei im Kader.
Mhm. Einfach wahrscheinlich auf der Position kein Platz.
Ja. Dafür eher ein Lennart Karl dabei. Ne?
Ja. Ja, Chris Führig eher ein kombinierender Außen, Lennart Karl eher das 1 gegen 1. Ich glaube, das ist dann vielleicht so die Entscheidung, die getroffen wurde.
Ja, wobei Führig auch ein 1-gegen-1-Spieler ist. Also ist teilweise sogar ähnlich, würde ich sagen. Von daher, aber es ist nachvollziehbar, dann eher Lennart Karl mitzunehmen, das stimmt. Matthias Ginter, gestern noch Europa-League-Finale verloren gegen Aston Villa, nicht reingeschafft in den Kader.
Ja. Statt Antonio Rüdiger wäre das, glaube ich, eine gute Option gewesen.
Wäre mein Call gewesen für meinen Kader.
Absolute Stütze im Freiburger Saison, sowohl in der Defensive als auch was die Passquote etc. Passsicherheit angeht. Also Matze Ginter hat eine Breakout-Season, kann man nicht sagen, dafür ist er zu alt, aber der ist aktuell in einer Top-Form, vielleicht in der besten seiner Karriere und wäre schon verdient gewesen, ihn zumindest in den erweiterten Kreis damit zu nehmen.
Aber wir haben doch vor ein paar Wochen festgestellt, dass Matze Ginter ein bisher unerkanntes Aggressionsproblem hat, als er da gegen die Schiri-Tür getreten hat.
Ja, stimmt. Und
vielleicht war das nochmal ein Grund, wo Nagelsmann gesagt hat, oh nee, gerne nicht.
Ja.
So, hier noch ein paar Namen, die auch nicht dabei sind. Gut, Toyota hatten wir schon soweit diskutiert. Atubolu hätten wir gerne dabei gesehen. Ter Stegen ist klar, ist eh verletzt. Finn Dahmen nicht reingeschafft. Ja, auch nachvollziehbar. Dann nicht so gut, dass er dabei sein müsste. Kevin Schade, noch ein Name.
Zu früh. Find
ich persönlich schade, aber find's auch nachvollziehbar, wenn Leveling dabei ist. Also
ja, in zwei Jahren.
Mit beiden fein.
In zwei Jahren können wir da nochmal drüber reden.
Der muss nochmal einen Schritt machen zu einem größeren Club wie Anton Stach. Ne? Also Brentford, okay, aber wenn der nochmal zu einem größeren Club kommt, traue ich dem noch richtig viel zu. Robert Andrich ist nicht dabei.
Absolut nachvollziehbar. Eine katastrophale Saison gespielt. Wirklich, also so viele Unsicherheiten, Fehler, Tore oder Torchancen verursacht. Also ich glaube, Andrich, wenn man jetzt wirklich in einer Personalnot gewesen wäre, hätte man ihn als Mentalitätsspieler sicherlich mitnehmen können. Aber ich glaube, wenn man nach Form und Leistung geht.
Ja, zu fehlerbehaftet bei Leverkusen auf jeden Fall, ja. Wagnermann nicht dabei, finde ich auch nachvollziehbar.
Ich auch. Die Wagnermania ist vorbei.
Ja, Bissek wäre einer gewesen, über den man hätte nachdenken können, weil der auch Rechtsverteidiger hätte spielen können. War vielleicht die Entscheidung für Chao gegen Bissek.
Ja.
Aber kann auch mit Chao leben. Also das finde ich okay. Trezoldi ist noch ein Name gewesen, der ein paar Mal aufgetaucht ist für die Mittelstürmerposition. Ich glaube, kommt noch ein bisschen zu früh das Turnier. Wenn der sich jetzt noch ein bisschen besser entwickelt, vielleicht noch mal auch zu einem größeren Club geht, einer für die Zukunft.
Ja.
Und dann aber Füllkrug und Kleindienst.
Ja, Füllkrug konnte sich bei keiner seiner Stationen wirklich durchsetzen. Der hatte, glaube ich, seinen großen Moment, der hatte seine große Zeit vor zwei Jahren und hat die perfekt genutzt, sieht aktuell kein Land und würde dann auch meiner Meinung nach zu Recht nicht in der Nationalmannschaft spielen. Tim Kleindienst, einfach ein Jahr lang verletzt.
Ja, also, der hat diese keine Saison, hat er insgesamt keine 30 Minuten gespielt. Ja. Also absurd wäre das
also
gewesen,
schade.
Wenn der dabei gewesen wäre.
Nö, also ich glaube, gut wäre es, wenn er mehr gespielt hätte und dabei gewesen wäre als
Backup
für Woltemade. Das wäre wichtig, aber
aber so nicht.
Niklas Füllkrug muss einfach nächste Saison zu Schalke kommen.
Genau, dann geht's wieder bergauf.
Ja.
So, werfen wir nochmal einen Blick auf die WM-Kader, die wir am 26.03. aufgestellt haben, also wen wir gerne bei der WM gesehen hätten. Ich guck mal so ein bisschen über meinen Kader drüber, wo so die Personalien sind, wo ich mich unterscheide. Ja, ich hätte Atubolu gerne dabei gehabt. Mhm. Ich hätte Ginter gerne dabei gehabt, ne, der war bei mir auf jeden Fall drin.
Ja.
Ich hätte Baku mitgenommen als Rechtsverteidiger Backup, ne, da sind wir bei der Diskussion der nicht vorhandenen gelernten Rechtsverteidiger in diesem Kader.
Ich kann lachen über meine Torwartwahl.
Ja, kannst du gleich noch mal was zu sagen. Ja. So, sonst sehr, sehr viel von dem dabei, was wir auch haben. Gut, ich hätte Schade noch drin gehabt. Okay, wäre noch eine Personal gewesen. Ich hätte Tom Bischoff auf jeden Fall dabei gehabt, ne, als Schweizer Taschenmesser.
Mhm.
Und ich hätte Burkhardt dabei gehabt. Ich glaube, weil meine Argumentation war, dass ich Havertz auf der 10 eingeplant hätte und nicht auf der 9.
Mhm.
Aber jetzt natürlich nach seiner schweren Beleidigung Albert Riera gegenüber hätte ich ihn natürlich auch nicht mehr in Kader genommen.
Der ist bei mir auch Streichkandidat Nummer 1. Also bei mir war natürlich so, Baumann, Nübel waren jetzt 1 und 2. Karius habe ich so ein bisschen auch für das Meme mitgenommen als Schalker. Habe halt gedacht, gute Zweitligasaison gespielt.
Und der hätte auch als Trainingstorwart mitkommen können, als Vierter.
Wenn alle anderen sich verletzen, ist er da.
Ja.
Dann habe ich Wagnermann tatsächlich auch als Backup auf der rechten Seite eingeplant. Mittelstädt, gerade noch gesagt, mag ich, wie er spielt, ne, offensichtlich. Ja. Auch Stach. In der Offensive, gut, Gnabry, der war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht verletzt.
Ja, konntest du nicht wissen, ja.
Genauso
wie Neuer, den wir jetzt beide nicht drin haben, das war zu dem Zeitpunkt einfach keine Option. Ja.
Adeyemi habe ich da offensichtlich als so eine Art 2006er Gedächtnis-Odonkor mit eingeplant. Und vorne drin auch Burkhardt und Füllkrug.
Ja.
Ja, Johnny Burkhardt hat bei mir natürlich jetzt komplett verschissen.
Klar.
Und Niklas Füllkrug, glaube ich, habe ich mitgenommen, einfach damit wir überhaupt eine zweite 9 haben. Glaube auch so für die Stimmung und für
das war dein Argument.
Für das Bullige, für die letzten 10 Minuten kann man den mal bringen, aber so kann ich schon nachvollziehen, dass er nicht dabei ist.
Ja. Ja, haben wir doch eigentlich ganz ordentliche Kader damals nominiert. So, ich würde sagen, als letzten Punkt für heute haben wir noch eine mögliche Startelf für die WM dann in wenigen Wochen.
Ich muss noch eine Frage beantworten hier kurz. Ja, warum hatte Micha Rüdiger drin? Das war vor den zwei weiteren Kapriolen, die, glaube ich, kamen.
Ja, das stimmt.
Ich hatte ihn drin, weil ich gesagt habe, ja, Verfehlungen und vielleicht ein bisschen instabil, aber gleichzeitig auch jemand, den, wenn du den in der Abwehr hast, also ein Schlotterbeck und ein Tah, das sind zwar Abwehrhünen, aber so ein Rüdiger, gegen den überlegst du dir halt zweimal, ob du ins 1 gegen 1 gehst. Und ich glaube, dass das gerade bei vielleicht unerfahrenen Profis oder Profis, die Bock haben, danach noch in der Liga bei ihrer Mannschaft zu spielen, dass das im Kopf eine Rolle spielen kann. Also,
ja.
Das war, ja, wann war das denn? Von im März?
Ja, 26.03. haben wir das Video hochgeladen. Also ja, war dann
da war auf, das war auf jeden Fall, bevor die Schelle kam, das weiß ich noch.
Ja, ja, das auf jeden
Fall. Aber ich glaube, nachdem er auf einen draufgetreten ist, fairerweise.
Ja, ja, das hast du noch rechtfertigt. Ja, 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 das stimmt. Okay, also ich habe schon mal die Formation soweit aufgestellt. Also wir gehen davon aus, dass Nagelsmann mit einem 4-2-3-1 spielen lassen wird bei der WM. Ja. Wäre für mich jetzt eine Riesenüberraschung, wenn die Dreierkette da noch reinkäme. So, Torhüter-Position, gut, dann nehmen wir jetzt natürlich Neuer. Wir haben ja schon erfahren, dass er die Nummer 1 sein wird. Also insofern müssten wir den natürlich hier reinnehmen. Mhm. Dann gehen wir mal durch. Rechtsverteidiger, auch klare Geschichte. Das muss, kann und muss dann am Ende Kimmich sein.
Ja.
Innenverteidigung, wen würdest du da erwarten?
Ja, Schlotterbeck und Tah.
Ja, sehe ich auch so. Glaube ich, gibt es kaum eine Diskussion dagegen? Oder gibt es irgendeinen, den man da vielleicht noch mit einplanen kann?
Also Schlotterbeck ist absolut gesetzt. Erstens wegen seiner Defensivstärke, zweitens, weil er auch am Ball die Diagonalbälle beim BVB, die sind halt Weltklasse, die brauchst du in der Spieleröffnung, also Schlotterbeck.
Ja, und er ist Linksfuß, ne? Auch wichtig.
Und Linksfuß.
Hab ihn jetzt auf die falsche Seite gepackt, top. Aber ja, er ist
ja, und ja, daneben entweder Tah oder Rüdiger. Ich glaube, ja, Tah und Rüdiger zusammen, da, also das machst du nur, wenn du wirklich jemanden verletzen willst. Mental und körperlich. Also da willst du, da geht es ja auch nicht ums Spiel.
Soll.
Da geht es nicht um das Love of, to the Game. Das ist einfach nur Vernichtung.
Ja, genau. Wenn es gegen die Argentinier geht oder so. Letzten 10 Minuten
Frankreich.
Verteidigen, dann Tah und Rüdiger hinten rein und dann wird nur noch gekratzt und gebissen.
Gegen Frankreich. Da wird so ein Dembélé, wird doch mal gefragt, ob er seine Karriere beenden möchte oder nicht.
Ja, genau, genau.
Ja.
Okay, Linksverteidiger. Raum oder Brown? Wen erwarten wir da? Ich hätte eine klare Meinung.
Ja, klar. Du bist klar für Brown. Ist halt die, also finde ich ein bisschen schwierig, weil man ja nicht weiß, wie man gegen wen spielt. Ich glaube, gegen Curaçao, ja. Brown, vielleicht gegen etwas anspruchsvollere Gegner, dann eher Raum für die Standards.
Ja, ich würde tatsächlich Nathaniel Brown sehen und ich glaube, der wird einer der Überraschungen sein, jetzt für die Startelf bei der WM. Mhm. So positiv, wie Nagelsmann über den gesprochen hat bei der PK, ist für mich ein Hinweis dafür, dass der dem mehr Spielzeit geben wird, als die meisten vor der WM erwarten würden. Ja. Also ich glaube, Brown wird überraschend Stammspieler bei der WM. Deswegen würde ich den da auf jeden Fall reinpacken. Schreibt gerne in den Chat, ne, wenn ihr andere Meinung habt zu unserer Aufstellung hier. Da gibt es ja natürlich mehrere Möglichkeiten, aber wir packen auf jeden Fall mal Brown dahin.
Ja. So. Phoenix schreibt, kein einziger Jens dabei, trauriger Smiley. Aber es gibt halt ja keinen.
Ja, die entscheiden sich ja dann für andere Nationen, ne, wie Jens Castrop.
Ja.
Aber der hat ja auch ein Aggressionsproblem. Aber egal. Okay, wen erwarten wir auf der Doppelsechs?
Ja, Pavlovic auf jeden Fall.
Sollte gesetzt sein.
Sollte ne? gesetzt sein. Und weil er dabei ist, wird er auch spielen. Leon Goretzka.
Ja, ja,
ich nicht, glaub, dass ich es möchte. Nicht, also,
ja.
Oder ist es jetzt die möchten wir? Oder ist es die Weil ich überlege.
Ja, lass uns mal vielleicht eher machen, die Aufstellung, die wir gerne sehen würden im ersten Spiel der WM. So, das ist vielleicht ein bisschen mit ein bisschen mehr.
Wen haben wir noch auf einer potenziellen Rechtsverteidigerposition?
Also da hätten wir, ja, niemanden haben wir festgestellt.
Ja, aber wer
könnte Malik Chow, könnte da aushelfen.
Ja, weil Malik Chow dann als RV und Kimmich auf die 6?
Ja, gut, aber das ist natürlich völlig abwegig, weil es ist ja klar eingeplant, dass der Rechtsverteidiger spielt. Okay. Also bei der Alternative eines umgelernten Innenverteidigers würde ich dann doch auch eher Kimmich da sehen. Und auf der 6 wäre ich bei Pavlovic und ein Matcher.
Ja, würde ich mitgehen also, aufgrund der, der spielerischen Klasse.
Ja, weil, ja, okay, also Goretzka ist vielleicht defensiv etwas besser, aber ich traue das auch einem Matcher und Pavlovic zu, da die defensiven Zweikämpfe gewinnen zu können. Also ich sehe das nicht so, dass die nicht in der Lage sind, auch defensiv zu denken. Also gerade ein Matcher hat beim BVB teilweise auch tiefer gespielt, auch weil beim BVB ja auch das Problem besteht, dass es keinen so richtig klaren defensiven Sechser geht. Also der kennt diese Aufgaben auch. Und was ein Matcher dieser Mannschaft noch bringen würde, ist natürlich diese unglaubliche Ballsicherheit, das Balltragen, diese raumgreifenden Schritte. Das ist für jeden Gegner unangenehm. Da sehe ich ihn deutlich stärker als Leon Goretzka.
Ja. Ja, ich glaube, die Schwierigkeit, die wir auf der Position haben, ist, dass es da sehr viele vakante Spieler gibt, die da spielen könnten. Also Angelo Stiller
wäre auch einer.
Ja, genau. Also, aber Pavlovic sehen wir als absolut gesetzt an.
Ist für mich der Dreh- und Angelpunkt. Gerade weil er sich ja auch bei den Bayern so durchgesetzt hat als Stammspieler in so jungen Jahren. Der wird immer sicherer. Der spielt halt schon so, wie ein 30-Jähriger die Position spielt. Das finde ich sehr beeindruckend von ihm. Also das ist für mich der ja. Mann der Gegenwart und auch der Mann der Zukunft auf der Position. Wen sehen wir denn auf der 10?
Jetzt muss ich mal überlegen.
Also theoretisch möglich wäre Wirtz, Musiala, Havertz.
Die Sache ist die, ich glaube, die vier, die da vorne jetzt spielen werden, sind Wirtz, Musiala und Woltemade oder Havertz. Nur in welcher Konstellation? Also ich glaube, links, rechts, Musiala und Wirtz ist gesetzt, oder?
Ja, könnte, aber das wäre natürlich eine Variante, wo wenig Tempo drin ist. Ne? Da fehlt natürlich einer, der ein bisschen mehr Tempo reinbringt von den Außen.
Ich das wäre wahnsinnig natürlich schwierig gerade, weil das
sehr, sehr spielerische.
Sehr viel Qualität da vorne drin haben.
Ja, das stimmt.
Havertz also wird ja vorne drin auf die 9. Das wird ja so sein. Ich finde es nicht so super. Achso, wir sind ja bei was würden wir gerne, ne?
Ja, genau. Was würden wir machen?
Okay.
Aus dem Kader.
Also ich würde gerne überlege, ob ich mir dann Variabilität nehme.
Also ich persönlich glaube, es ist keine so gute Idee, diese drei offensiven Positionen nur mit dribbelstarken Spielern zu besetzen, die nicht ihre Hauptfähigkeit in der Schnelligkeit haben. Wir brauchen irgendeinen da noch mit drin, der eine Schnelligkeit reinbringt.
Dann muss Sané natürlich von Anfang an spielen.
Für mich wäre es eher Lebeling.
Also ich mach Blödsinn. Also Sané sieht keinen grünen Rasen innerhalb dieses Vierecks, wenn es nach mir geht.
Oder Lennart Kahl vielleicht als überraschendere Variante.
Dann sehe ich eher Maxi Bayer.
Maxi Bayer, Startelf?
Ich finde es wirklich, ich habe irgendwie das Gefühl, schwer. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er wirklich Wirtz, Musiala so als sich ständig variierenden Spieler links, rechts hinstellt, Havertz und Woltemade oder Undav, Woltemade oder Undav, Havertz ins Zentrum als Angelpunkte und Musiala dann drumherum wirbelt. Ja. Und
vielleicht machen wir es nach dem Ausschlussprinzip. Also Musiala, glaube ich, wird nicht auf den Flügel gebracht. Das ist auch nicht seine Stärke. Also ja. Eigentlich muss Musiala auf der 10 spielen. Oder siehst du das anders?
Ja, nö. Gehe ich mit.
Also dann
die Frage ist, Musiala überhaupt von Anfang an, weil lange verletzt?
Aber er kam ja jetzt schon besser rein, ne? Also setzen wir mal Musiala auf die 10, weil, ne, wie gesagt, außen ist nicht seine Stärke. Dann wird Wirtz von außen kommen, also sehr wahrscheinlich auf der linken Seite. Ne, also mehr von außen dann reinziehen, vielleicht auch so einen äußeren Spielmacher von der Position. Also dann in der Konstellation muss Wirtz eigentlich auf der linken Seite offensiv spielen.
Aber was ist denn, wenn es nicht 4-2-3-1 ist? Also Polizer schreibt zum Beispiel gerade 4-2-2-2.
Ja, aber wer sollen denn die zwei vorne sein dann? Havertz und Woltemade?
Nee, Havertz und Woltemade sind zu ähnlich.
Ja, eben. Das glaube ich nämlich nicht.
Havertz und Undav oder Mike Matthias schreibt hier gerade, dass wir uns mitschuldig machen. Sané, Goretzka, beide gleichzeitig in die erste Elf reden. Natürlich noch Kimmich, sie stehen für die schlechteste Zeit der Nationalmannschaft ever und ihr wollt alle denselben Fehler wieder begehen. Fehlt nur noch Thomas Müller wieder reinreden wollte, der war genauso schlecht. Ja, aber wir wollen den ja gar nicht reinreden. Wir sagen ja nur, dass er mitgenommen wird und dadurch werden die auch wahrscheinlich spielen.
Ja, ja, das schon, ja.
Also nicht, dass... Ja,
vielleicht entscheiden wir uns erstmal für einen vorne drin. Also da ist ja die Frage, Havertz, Woltemade oder Undav. Ja,
ich bin das Fan von Woltemade in der Konstellation. Ich gehe stark davon aus, dass es Havertz sein wird.
Ja, also ich meine, Havertz, ja, ich bin auch kein so großer Freund davon, wenn er auf der 9 spielt. Aber gerade auch bei Arsenal, ne, er spielt ja diese Position auf allerhöchstem Niveau, auch wenn er jetzt nicht so der Goalgetter ist. Ja, ist er vielleicht doch die beste Alternative, weil Woltemade kannst du in der Form nicht da vorne reinbringen. Also bei aller Liebe nicht. Also Woltemade ist so außer Form, das kannst du nicht bringen, den von Anfang an aufzustellen. Ne? Also muss es eigentlich vorne Havertz sein, ne?
Ja, ich mag das auch. Ich mag den, ich sehe auch Havertz gerne beim Kicken zu, muss ich sagen.
Ja, er ist natürlich nur
noch
die große.
Das ist so das Ding.
Ja gut, hat er letztens auch mal wieder, letzten Spiel für Arsenal getroffen. Ne? Also ja, gut, Nationalmannschaft, ja, das stimmt. So, rechter Flügel, das ist jetzt noch die große Frage. Wen bringen wir da rein? Gerne mal Chat, schreibt mal rein, wen ihr auf der rechten Seite offensiv sehen würdet. Also da gibt es ja wirklich viele verschiedene Ideen, die man dazu haben kann. Bayer lese ich hier zum Beispiel schon mal. Leveling. Rüdiger. Ja, Rüdiger ist eine gute Idee.
Das finde ich sehr, sehr gut. Da kannst du den Diagonalball von Schlotterbeck auf Rüdiger spielen und ein paar Außenverteidiger dran zerschellen lassen.
Aber wir können nicht Sané von Anfang an aufstellen. Also bei aller Liebe nicht. Da machen wir uns unglaubwürdig mit.
Ja.
Ja, ich meine, wir können natürlich jetzt den etwas abseitigen Call machen und sagen, Maxi Bayer.
Ja. Habe ich aber gerade auch schon gesagt.
Ja, ich freue mich immer mehr an mit der Idee. Das wäre doch mal, ich meine, das ist die Überraschung, die wir reinbringen in diese Mannschaft, ne? Weil der dieser Mannschaft noch mal eine Schnelligkeit gibt, die die anderen eben nicht haben. Also Dribbler und Vorbereiter, Leute, die mit dem Ball umgehen können, Ball tragen können, haben wir genug in dieser Elf. Aber einer, der Tempo reinbringt, kämpft, jedem Ball nachgeht, warum denn nicht?
Ja, ich bin irgendwie... Ich kann mich nicht so richtig mit dieser Formation anfreunden, wenn ich ehrlich bin. Weil ich das Gefühl habe, dass, oder das liegt aber auch am Kader, ich finde es nicht sehr ausgewogen. Also wir haben im Zentrum sehr viel Starkes, also Innenverteidiger, Sechser, potenzielle Achter, Zehner. Und drumherum wird es danach halt qualitativ nicht mehr mithaltend. Also das sieht man daran, dass Wirtz jetzt schon auf Außen spielen muss, damit Musiala und Wirtz überhaupt gleichzeitig spielen.
Ja, lese auch gerade im Chat, das riecht null nach Viertelfinale aufwärts. Ja gut, aber das ist halt mit dem Kader nun mal so auch nicht viel mehr möglich. Ne? Da können wir vielleicht zum Abschluss so langsam kommen und uns die Frage stellen, was ist denn mit diesem Kader möglich an Erfolg bei dieser WM? Also was glaubst du? So wie weit könnte es gehen bei dem Turnier für die Nationalmannschaft?
Ja, ich sag, Viertelfinale ist Schluss. Wenn es auf einmal so eine Euphoriewelle gibt, wenn man auf einmal ein paar alte Strukturen aufbricht, vielleicht nicht in diesem 4-2-3-1 bleibt, sondern was Neues ausprobiert, wenn Spieler über sich hinauswachsen, von mir aus auch Halbfinale, aber boah, ich sehe, also ich kann mir, also die WM wird so oder so eine Shitshow in ganz vielen Bereichen und eigentlich ist das Sportliche dann auch schon wieder fast wurscht.
Also ich sehe einfach nicht, wie man mit diesem Kader, ich glaube, egal in welcher Formation, wie man mit diesem Kader an einem normalen Tag so die Top 5, 6 Nationen besiegen will, sehe ich nicht. Also nur wenn man wirklich Glück hat an dem Tag und eine Riesenform erwischt und der Gegner irgendwie Probleme hat, okay. Aber ich sehe nicht, wie man damit so die Top 5, 6 besiegen will.
Nach erwarteten, vermuteten Turnierbaum werden wir im Achtelfinale auf Frankreich treffen. Und da fehlt dann Said El Mala, wenn wir hinten drin stehen.
Ja, aber vielleicht Rüdiger hinten drin, so ein paar Franzosen, die Hauptschlagadern durchbeißt oder so. Ja. Das wäre es vielleicht. Also das ist, glaube ich, das ganze Problem. Ne? Also natürlich die schwächeren Gegner in der Gruppenphase, ja, das wird alles funktionieren und da kommt man dann auch weiter. Aber wenn es dann in die K.O.-Spiele geht, ne, gegen die Top-Gegner auf der Welt, sehe ich nicht, wie das reichen soll.
Ja, ich überlege, ob ich mir diesen Line-Up-Bilder, ob ich mir den noch mal zu Gemüte führe, mal ganz in Ruhe gucke, wie ich aufstellen würde. Vielleicht habe ich dann ja die brillante Idee, wie wir Weltmeister werden.
Das kannst du dann gerne Julian Nagelsmann auch direkt mal weitergeben.
Da fehlt dir direkt die Luft. Da bleibt dir die Luft weg.
Was hat er gerade gesagt?
Hat er Weltmeister gerade gesagt?
Da kannst du ja direkt den Tipp dann an Julian Nagelsmann weitergeben, wie wir es denn schaffen, Weltmeister zu werden.
Ja,
also Euphorie-Level ist mäßig bei uns, ne?
Aber was ich festgestellt habe, du hast ja eine kleine Photoshopierung vorgenommen. Dieses blaue Trikot, das steht mir richtig gut.
Ja, das stimmt.
Das steht mir richtig gut. Und für mich
hat ChatGPT auch direkt danach geschrieben, so, kaufen Sie sich dieses Trikot, Sie sehen hervorragend darin aus.
Wollte ich ja so oder so machen. Für mich blieb und bleibt ja jetzt immer noch die Frage übrig, und da wollte ich ja erstmal den offiziellen Kader abwarten, was wird mein Flock?
Ja, stimmt. Das ist eine gute Frage. Muss ich auch noch entscheiden. Ne? Also hier, Heimtrikot habe ich ja schon mit Woltemade, aber wer kommt aufs Auswärtstrikot?
Transparenz dazu. Bei dir war es ja so, dass du gesagt hast, Nico Schlotterbeck geht nicht aufgrund seiner Vertragsfummelei.
Mache ich mich unglaubwürdig.
Ich kann Nico Schlotterbeck nicht nehmen, weil er BVB-Spieler ist. Da kriege ich zu Hause Ärger. Nick Woltemade hast du schon auf dem Heimtrikot. Da möchte ich ungern das Gleiche machen.
Kannst du dir also aufs Auswärtstrikot packen vielleicht?
Florian Wirtz ist für mich mit Abstand der genialste Fußballspieler. Also ich finde ihn auch tatsächlich, gut, das liegt jetzt vielleicht auch an der Verletzung, aber finde ich auch, gucke ich lieber zu als Jamal Musiala. Florian Wirtz, dem höre ich aber nicht so gerne zu. So. Ganz transparent, ganz transparent gesagt. Jamal Musiala, muss man sagen, ist jetzt was geleakt worden, dass er fast ein Pärchen bei einem Autounfall totgefahren hat, wo er mit 200 Sachen statt den erlaubten 120 einen Unfall gebaut hat.
Und das reicht schon, damit du seinen Flock nicht nimmst.
Was zumindest mal gesagt werden darf, dass das auch ein bisschen unter den Tisch gekehrt wurde. Ich bin ehrlicherweise ein bisschen irgendwo hin und her gerissen zwischen Florian Wirtz, Kai Havertz und muss mal, Dennis Unda finde ich schon fast zu klischeehaft wieder. Weißt du, was ich meine? Das ist schon so, den feiert man jetzt.
Ja. Und ich glaube tatsächlich, bei mir wird es Leon Goretzka. Einfach, weil ich ihn als Typen mag. Nicht, weil er ein guter Fußballer ist, sondern weil er ein guter Typ ist.
Boah, damit wirst du aber dir nicht viele Freunde machen.
Da habe ich auch nicht vor damit. Nee. Wer wird es denn bei euch im Chat? Vielleicht letzte Frage für den Stream hier. Wenn ihr euch noch ein Trikot zulegt, wer kommt denn bei euch als Vlog drauf?
Ja, oder Malik Chau wäre oder für dich doch eigentlich eine Fan hier Brown, oder nicht?
Habe ich auch schon.
Du bist doch ein Riesenfan.
Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich ihn erwarte auf Linksverteidiger, ne?
Ja.
Vielleicht.
Schön mal auf links drehen.
Ja.
Nagels mal mit der Nummer
0. Oder wir holen uns ein Torwarttrikot von Olli Baumann.
Von Atubolo.
Einfach um Support zu zeigen für Olli Baumann, der beraubt wurde, der Nummer 1 für die WM. Ja, er hat Baumann sich das ja nicht ausgesucht.
Er hat sich das nicht ausgesucht. Frank sag ich schon, Olli, jetzt ist es passiert. Olli Baumann ist einfach der Nationalmannschaftstimmy oder Hope, wie wir ihn nennen.
Ja, genau.
Ja, das ist also, richtig. Ja, hier gibt es Sané, Ciao, Rüdiger, Brown, Undav. Ja, und einige Jens nicht.
Und holen wir uns eigentlich noch ein Südkorea-Trikot mit einfach Jens hinten drauf?
Boah, das finde ich auch geil, ehrlich gesagt. Das
ist eigentlich geil, ne? Ja. Pavlovic lese ich hier eigentlich auch.
Pavlovic, hast du ja auch schon in den Himmel gelobt.
Ja.
Ja, müssen wir mal in uns gehen.
Aber Südkorea-Trikot mit Jens hinten. Ist Südkorea dabei? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, ne? Klar, hier ist doch letztens Jens Castrop fährt zur WM. Südkorea-Trikot mit Jens. Einfach Jens hinten.
Das ist eigentlich eine Heim, eine Auswärts.
Ja, dann scheiß auf das Auswärtstrikot vom DFB.
Nee, das hole ich mir trotzdem.
Wir holen uns Südkorea-Trikots.
Ah, ja.
Ja, okay, gut.
Okay.
Das war's für heute. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Das war doch sehr, sehr schön, hier mal so, ja, so zügig nach Verkündung hier mit dem Stream online zu sein. Ihr hattet ja offensichtlich auch einiges an Redebedarf. Hier Chat war sehr, sehr aktiv. Das war sehr schön. Das Ding gibt's hier dann natürlich im Nachgang noch als Podcast. Könnt ihr dann auch noch zuhören, wenn ihr jetzt nicht live dabei wart. Und ansonsten hören und sehen wir uns natürlich am Sonntag wieder. Ne? Gebt noch mal einmal eine normale Folge am Sonntag mit Thema DFB-Pokalfinale, Europa-League-Finale, Relegationshinspiele. Ja. Gibt ja einiges.
Genau.
WM-Kader haben wir jetzt genug drüber geredet.
Also eine Live-Reaction-Relegation machen wir jetzt nicht.
Nee.
Das hier wird nicht.
Das ist mir zu egal.
Okay, Moment, warte. Bitte geht nicht vorher off. Guten Abend zusammen. Ich habe eine Frage, die mir schon seit dem Comeback unterfing, aber ich komme einfach nicht mehr drauf. Früher zum Fumszeiten gab es eine Begrüßung, die ein Spielername war.
Mons Calpe oder was?
Ach so, ja, klar, Mons Calpe, nicht Spielername, sondern Verein.
Das war ein Verein aus Gibraltar, meine
ich. Gibt's doch hier sogar als Emote, wenn ich das nicht, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Gibt's das, ist das noch drin? Hier, Mons Calpe, da.
Ja, da ist es doch. Zack.
Zack. Ja, direkt doppelt.
Das ist es. Ja, wunderbar. Haben wir das auch noch aufgelöst?
Mein Gott, da kann jemand jetzt besser schlafen wegen uns. Super.
Ist doch fantastisch.
Max, ja. Schöne Pfingsten. Ach nee, für uns ist der Sonntag.
Komm. Ist gut. Also, schönen Abend da draußen.
Ciao,
bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Fulminante Grüße.
Fulminante Grüße.